Du, Max?
Ja, Juvi?
Zukunfts-Juvi hat aber eine Menge zu tun bis zum Spooktober.
Hey. Das ist ein PAL. Ein Problem anderer Leute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast. Unser Label wird immer länger, denn wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden, 400 Kilometer entfernt in diesem ruhigen, gesitteten, niemals aufbrausenden Internet sitzt der Max. Hallo Max.
Hallo Juvi.
Und Max, wir haben heute etwas sehr Besonderes vor. Und kaum Zeit dafür. Wir sind nämlich
in Eile, absolut.
Ein bisschen in Eile, ja. Heute ist die Folge Numero
42.
Ja, und hast du dein Handtuch am Start?
Aber natürlich. Genauso wie meine Nerdflakes-Tasse, die steht direkt daneben, aber mein Handtuch ist hier. Alles da.
Warte auf die Revanche. Aber gut, es freut mich, dass dein Handtuch da ist. Und kannst du, also ich meine, jetzt mal ehrlich, du bist der Recherche-Bob, Max. Problem anderer Leute? Really?
Ein Problem anderer Leute? Ja. Naja, pass auf. Bei Problem anderer Leute guckt man ja weg. Und das ist der, nicht wirklich Tarngenerator von dem Raumschiff aus, also der Herz aus Gold, dem Raumschiff aus Perlen durch die Galaxis.
Heißt das, du guckst weg, dass ich so viel Arbeit habe, um für 5 Wochen Podcast-Folgen zu schneiden?
Nein, du guckst so lange weg.
Ach so.
Oder wir beide.
Weil es ja ein Problem von Zukunfts-Juvi ist und nicht von Gegenwarts-Juvi.
Genau. Ganz genau.
Okay.
Also, da geht es darum, dass man dieses ein Raumschiff, das wirklich ziemlich groß ist, einfach ignoriert, weil gehört ja, ist ja ein Problem anderer Leute. Steht mitten in einem Baseball, auf so einem Baseballplatz, während des Spiels. Sie ignoriert. Ich liebe den Ansatz für ein Tarngerät in der Form.
Ist voll gut, ob das die Romulaner wissen. Oh, warte, anderes Thema. Ich habe nie was. Ey, spulen wir zurück. Also, Problem anderer Leute. Heißt das, dass die Lösung und das Problem nie gleichzeitig im gleichen Universum sein können?
Interessanter Gedanke, ja.
Weil Gegenwarts-Juvi und Zukunfts-Juvi nicht gleiche Zeit im gleichen Universum. Unterschiedliche Zeiten im gleichen Universum, aber nicht die gleiche Zeit.
Mhm. Ja, guter Ansatz dazu. Ja, absolut. Würde ich unterstützen.
Okay, das heißt, ich ignoriere das Problem einfach,
bis es was. Bis es deins ist.
Okay. Aber Max, wo du ja schon die Recherchearbeit wie so oft leistest, magst du mal einen kurzen Überblick geben, was es mit Per Anhalter durch die Galaxis auf sich hat?
Aber klar, gerne. Per Anhalter durch die Galaxis. Meine Güte, ich muss auch den Mund aufmachen, wenn ich rede.
Ach, das ist ein PAL.
In dem Fall für dich, nicht für mich. Ja, Per Anhalter durch die Galaxis ist eigentlich mal als Hörspiel aufgetaucht. Und zwar schon 1978.
Noch nicht mal ich geboren.
Ja, siehst du. Und zwar auch da schon geschrieben von Douglas Adams. Dem Autoren, der das dann weiterentwickelt hat auch. Und zwar in 5 Romane.
Also das heißt, nur kurze Erklärung, er hat das eigentlich als Hörspiel geschrieben
genau.
Und hat dann aus dem Hörspiel 5 Romane gemacht, oder?
Ich glaube, er hat aus dem Hörspiel bloß die ersten 3 Romane gemacht.
Mhm.
Und die anderen 2 kamen dann einfach aus der Idee, die er halt weiterentwickelt hat. Dann nachher noch sehen aus.
Okay, also das heißt, und mal ganz kurz, also Per Anhalter durch die Galaxis, das Restaurant am Ende des Universums, das Leben, das Universum und der ganze Rest sind aus dem Hörspiel entstanden.
Genau.
Und mach's gut und danke für den Fisch, einmal Rupert und zurück und übrigens noch was, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich
Nee, das 6. Also und übrigens noch was, ist nicht von Douglas Adams.
Ach das so, ist, okay.
Das ist von, jetzt werde ich den Namen garantiert falsch aussprechen, Eoin Colfer. Der ist eigentlich für ernstere Titel bekannt, und zwar diese Artemis Fowl-Reihe zum Beispiel.
Oh, das ist auch echt eine coole Reihe. Aber ich glaube, wir wissen, liebe Hörwesen da draußen, ihr wisst, wir können es nicht besser aussprechen. Und für den Fall, dass jemand, der sich auf den Schlips getreten fühlt, zuhört, Pal.
Ja, Pal, sehr genau. Sehr richtig. Mhm. Ja, und es ist sogar ganz legitim, in diese Reihe einzufügen, auch wenn es nicht von Douglas Adams ist, weil die Witwe von Douglas Adams ihr den gesagt hat, ja, das ist in Ordnung, kannst du machen, gehört offiziell dazu, weil sie verwaltet seinen Nachlass und da gehört das auch mit dazu, also auch die Rechte daran.
Okay.
Ja.
Kann ich dich kurz was fragen?
Aber natürlich.
Es gibt Gerüchte darüber, dass es ein Per Anhalter durch die Galaxis Musical gibt. Als du für diese Folge recherchiert hast, und ich weiß, wie viel du recherchiert hast, weil ich habe die Wall of Text gelesen, die du mir seit einer Woche schickst. Hast du dir irgendwas aus dem Musical angehört?
Mir ist bei der Recherche nicht mal aufgefallen, dass das gibt. Es gibt genug zu den Acht zu lesen, was man sonst so finden kann.
Echt? Okay.
Davon wusste ich tatsächlich nichts.
Dann weiß ich, was wir machen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wir hören Songs aus dem Per Anhalter durch die Galaxis Musical.
Okay, cool. Warum nicht?
Weil es ganz fürchterlich sein wird. Es ist ein Musical und wir wissen, weder Gegenwarts-Juwi noch Zukunfts-Juwi sind große Musical-Fans.
Aber das ist jetzt schon kein PAL mehr.
Nein, und es liegt vor allem auch nicht daran, dass Musicals schlecht sind oder so. Es liegt nur einfach daran, dass weder die Gegenwarts-Juwi noch die Zukunfts-Juwi in irgendeiner Art und Weise einen Musikgeschmack haben, den man als gut bezeichnen könnte. Ich weiß einfach nicht, was gut ist, und deswegen sind Musicals nichts für mich. So. Es liegt an mir und nicht an der Musik.
So, so.
Also es ist dann aus Sicht der Musik ein Pal. Okay. Ich erinnere mich daran, dass es mal eine Fernsehserie gab, die im Deutschen aber eine Vollkatastrophe gewesen ist.
Ja, ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe sie nie gesehen. Die Serie ist von 1981 und wurde, ja, da ja ein britischer Autor ist, bei der BBC veröffentlicht. Übrigens genauso wie das Hörspiel. Also über irgendeinen Radiosender dann. Und glaube ich, 82 ins Deutsche übersetzt. Also diese Serie. Gesehen habe ich sie wirklich nicht. Kann da also nichts zu sagen.
Weißt du, wo der also der prominenteste, das, was am prominentesten mit den Büchern oder mit der Geschichte verbunden wird, ist ja nicht nur das Handtuch und die Zahl 42, sondern auch Don't Panic. Weißt du, wo das herkommt?
Ja, das steht auf dem namensgebenden Buch drin. Also das Buch Per Anhalter durch die Galaxis oder The Hitchhiker's Guide to Galaxy. Da steht vorne drauf Don't Panic. Also genau das, darum geht es erstmal. Nein, verlier nicht die Nerven. Was auch jetzt passiert.
Don't panic. Okay, also das heißt, ich weiß, ich greife ein wenig vor, die Zusammenfassung müssten wir vielleicht auch noch mal ganz kurz machen, aber da kommen Raumschiffe durch die Wolkendecke gebrochen und tröten über Megafone auf dem gesamten Erdball. Achtung, Achtung, Eliminierung des Planeten beginnt in T-15 Minuten und ich soll keine Panik bekommen.
Korrekt. Du weißt doch, wo dein Handtuch ist, oder?
Natürlich, direkt gut. Über meinen Schultern.
Sehr gut. Dann halt den Daumen raus und keine Panik.
Du meinst meinen Subraum-Äther-Winker?
Ganz genau.
Oh, es gibt echt witzige Dinge, die da rausgekommen sind. Aber um vielleicht einfach mal den Faden ganz kurz. Ich würde einfach nur mal kurz das erste Buch zusammenfassen, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was die meisten kennen und wo auch die meisten popkulturellen Überbleibsel, kann man das so sagen,
her ist. Das ist auch das, was im Film verarbeitet wurde, im Wesentlichen. Mit Anpassungen, aber was da im Wesentlichen verarbeitet wird.
Meinst du im Film oder in der Serie?
Im Film. In der Serie waren, glaube ich, auch die ersten drei Bücher.
Aber im Film erreichen die doch auch das Restaurant am Ende des Weltraums.
Ich sag ja, im Wesentlichen.
Okay, gut. Also, ich versuch's mal mit einer sehr kurzen Zusammenfassung. Und zwar begleiten wir den sehr durchschnittlichen und sehr biederen Engländer Arthur Dent, der einen Kumpel hat, der Ford Präfekt heißt. Und Ford Präfekt rettet ihn so in letzter Minute, bevor die Vogonen die Erde platt machen, um einen interstellaren Highway, also so eine Expressroute, genau, zu bauen. Und es gibt da halt den sehr lakonischen Kommentar, was beschwert ihr euch? Irgendwie zig Jahrzehnte hat das Ganze doch auf Alpha Centauri ausgehangen, und wenn ihr euch nicht drum kümmert, was in eurer Nachbarschaft passiert, ist das nicht unser Problem, das ist dann ein PAL. Und genau, und Arthur und Ford retten sich quasi auf das Raumschiff der Vogonen. Im Zuge dessen erfährt Arthur auch, dass sein Kumpel Ford eigentlich ein gestrandeter Alien ist, der einfach keine Weiterreisemöglichkeit hatte und deswegen den Subraum-Äther-Winker nicht einsetzen konnte, um vom Planeten zu kommen. Aber die Vogonen, die sind halt jetzt da, er winkt, sie nehmen ihn auf, sind aber irgendwie voll ungastfreundlich und schmeißen die halt auch durch die Luftschleuse postwendend wieder raus. Es ist ein sehr dramatischer Moment. Ein sehr, sehr dramatischer Moment. Das ist quasi das erste Drittel des Buches und sie sterben fast zum x-ten Mal. Aber dann kommt die Herz aus Gold und rettet die beiden. Da treffen sie dann Namen, wird jetzt lustig.
Sefford Beeblebrox.
Ja, aber da wir hier alles eindeutschen, Sefford Beeblebrox. was zufällig der Halbcousin von Ford ist, und irgendwie ist er zwischenzeitlich auch mal Präsident der Galaxis gewesen. Aber da die Menschen nicht mal bis Alpha Centauri kommen, ist der Umstand, glaube ich, auch so relativ irrelevant. Der ist zusammen mit Trisha Macmillan, genannt Tullian, unterwegs, also mit der Tricia Macmillan. Es wird echt immer verrückter, weil diese Frau hat Arthur schon mal auf einer Party in seiner Wohnung in England kennengelernt. Und Sefford und Tullian haben diese Herz aus Gold gestohlen, weil es, dieses Raumschiff hat einen unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Der unendliche Unwahrscheinlichkeitsantrieb sagt einfach nur, völlig, völlig simpel, mathematisch, komplett logisch, du kannst überall hin und zu jeder Zeit, wenn du nur berechnen kannst, wie unwahrscheinlich es ist, dass du dort zu dieser Zeit hinkommst. Ja. Ich finde, es ist einfach mathematisch völlig einfach lösbar, weil da du dieses Ding hast, kannst du immer sagen 100%. Ja. An Bord, Max, ich kann es nicht. Du musst übernehmen.
Hier entschuldige ich mich für Juvi und mich gleichzeitig bei Marvin. Denn auf diesem Schiff gibt es einen Roboter namens Marv. Und dieser Roboter ist, man beschreibt ihn als depressiven Roboter. Und das ist Marv ja nicht. Also unser Marv.
Aber wir werden die ganze weitere Folge über einen suizidalen Marvin sprechen.
Ja. Der spielt aber eine ganz große Rolle.
Genau. Beiden, also Sefford und Trisha, machen sich dann zusammen mit Arthur und Ford auf die Reise nach dem Planeten Magrathea, was schon ein bisschen wie Margarita klingt. Die finden diesen Planeten auch. Wer hätte es gedacht? Also ich meine, für irgendwas muss ja der unendlichen Wahrscheinlichkeitsantrieb gut sein, offensichtlich, um diesen legendären Planeten zu finden. Dort, finden sie ein Wesen, das Slachtivadfass heißt. Nein, ich möchte den Namen sagen. Und dieser erklärt ihnen dann, dass die Erde halt ein Supercomputer war. Ich meine, was auch sonst? Ich meine, alles andere wäre auch Blödsinn. Ne? So ein Gesteinsbrocken oder sowas, ja Bullshit. Und dieser Supercomputer sollte einfach nur die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und den ganzen Rest finden. Also die Frage, also, weil die Antwort kannte man schon.
Ja, denn diese Frage, die konnte der Supercomputer Deep Thought nicht herausfinden. Aber die Antwort, denn die Frage, die grundsätzliche Frage war ja...
Nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest.
Genau. Und da war die Antwort 42. Nach ziemlich, ziemlich langer Zeit, sollte man dazu sagen.
7,5 Millionen Jahre Rechenzeit. Ja. Jetzt wird es ein bisschen unbefriedigend. Sorry, Leute, aber wir standen 5 Minuten vor Ablauf eines 10 Millionen Jahre arbeitenden Rechenprogramms, das die Frage herausfinden sollte. 5 Minuten. Dann kamen die Vogonen und haben die Erde gesprengt. 5 ja. Minuten.
Genau das.
Ach, naja.
Bürokratie.
Naja, auf jeden Fall, um euch mal wieder ein bisschen aufzumuntern, es wird niedlich, weil sowas macht man ja nicht einfach so. Man baut ja nicht einfach aus Jux und Dollerei einen Riesencomputer oder einen Supercomputer. Man berechnet ja nicht aus Jux und Dollerei diese Frage. Und zwar ist es so, dass die Auftraggeber eigentlich eine Rasse von hyperintelligenten, pandimensionalen Lebewesen sind, die in der Gestalt weißer Mäuse auftauchen.
Also zumindest in der Dimension, in der sich Arthur Dent befindet.
Ja, ja, die, also Arthur und Ford und Co. treffen halt auf weiße Mäuse, die eine hyperintelligente, pandimensionale Lebensform sind. Und diese sagen, also die sind voll aus dem Häuschen, als sie Arthur treffen, weil der ist ja ein Mensch. Mhm. Und damit ist sein Brain
furchtbar interessant.
Teil dieses Supercomputers. Und es fehlten ja auch nur noch 5 Minuten. Und sie denken halt, wenn sie ihm vielleicht sein Brain abkaufen, dann könnten sie darüber auf die Frage kommen. Arthur ist ein Arsch. Der sagt nämlich, wie jetzt? Nee. Ist nicht.
Er will sein Gehirn behalten.
Das ist ein PAL, da kümmere ich mich ja wohl nicht drum. Woraufhin die Mäuse das mit Gewalt versuchen. Jetzt ist es nicht mehr so niedlich. Also das hat mich auch ein bisschen schockiert, dass niedliche kleine weiße Mäuse, hyperintelligent und pandimensional und so weiter, das dann einfach mit plumper Gewalt versuchen. Aber Gott sei Dank, die intergalaktische Polizei ist zur Stelle, wenn man die intergalaktische Polizei braucht. Jetzt zwar nicht wegen den übergriffigen weißen Mäusen, die versuchen, die universelle Frage zu finden und Arthur dafür zu töten, aber wegen Cepheid und Twillian, die ja, ihr erinnert euch, das Herz aus Gold, die Herz aus Gold gestohlen haben. Danach wird gefahndet, nach mordlustigen weißen Mäusen. Nicht, die sind allen egal, weißt du?
Warum? Das ist ja nicht wichtig, sind ja bloß weiße Mäuse. Außerdem hat keiner angefragt, ist gar nicht wichtig.
Ja, das stimmt auch wieder. Naja, ja. Auf jeden Fall stiftet die intergalaktische, die galaktische Polizei stiftet auf jeden Fall total viel Verwirrung, wenn sie auf dem Planeten ankommen. Und Arthur, Ford, Cepheid und Twillian schaffen es, zur Herz aus Gold zu flüchten und mit Marvin, dem depressiven, suizidalen Roboter, zu fliehen. Und kriegen Hunger, weil
wer würde... Das ist ja anstrengend.
Wer würde, hey, ich fühle das. und reisen auch. Halt erstmal zum Restaurant am Ende des Universums, womit das zweite Buch startet. Aber ich glaube... Das reicht jetzt vielleicht auch erstmal, weil es ist total verwirrend. Also ich mache nochmal die kurze rote Fadenzusammenfassung. Mhm. Vogon tauchen auf der Erde auf. Arthur Dent wird von seinem außerirdischen Freund gerettet. Erde wird zerstört. Arthur Dent und Freund landen auf Raumschiff, treffen ehemaligen Herrscher der Galaxis plus Nice Uschi, reisen zu dem Planeten, finden dort eine interdimensionale hyperintelligente Rasse, die sich als weiße Mäuse präsentiert, die die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest beantwortet haben möchten, gestellt haben möchten. Die Antwort ist übrigens 42. Und in dem Moment, wo die Mäuse versuchen, Arthurs Gehirn zu entwenden, taucht die galaktische Polizei auf, stiftet eine Menge Chaos, alle können abhauen, also jetzt alle außer den Mäusen. Und das Erste, was sie machen, sie fahren erstmal zum Meckes am Ende des Universums, um sich da den Bauch vollzuschlagen.
Ja, genau das. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Und begleitet werden sie von Marvin, dem depressiven und suizidalen Roboter.
Das ist eine sehr genaue und sehr kurze Zusammenfassung von den sehr seltsamen Geschehnissen von Erlebnissen von Arthur Dent.
Ja.
Arthur Dent.
Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, warum so ein verrückter Scheiß so einen Kultstatus hat. Aber es fängt ja schon irgendwie ein bisschen damit an, wie Douglas Adams angeblich auf diese Idee gekommen ist. Das ist was, was ich am meisten feiere an der ganzen Sache.
Und zwar liegt es daran, dass also Douglas Adams soll auf einem Feld gelegen haben, nahe Innsbruck.
Dem wunderschönen Innsbruck. Der Weltstadt Innsbruck.
Ganz genau. Und dabei den Guide per Anhalter durch Europa. Meine Güte, schweres Wort. Oder schwerer Satz. Gelesen haben. Und dann dabei in den Sternenhimmel geblickt haben und sich gedacht haben, daraus kann ich Blödsinn machen. Und das hat er ja. Also zumindest behauptet er, das wäre die Geschichte dazu gewesen, aber nun. Warum ausgerechnet Innsbruck?
Haben wir Hörwesen aus Innsbruck? Also Leute, wenn einer von euch aus Innsbruck kommt, dann schreibt uns doch mal, was ist an den Feldern bei euch vor der Stadt so Besonderes? Sind es Mondfelder? Wachsen viele Pilze da? Wie? Was ist passiert? Wir wollen dahin, wir wollen es herausfinden.
Genau. Im Zweifel auch Perlen durch Europa.
Richtig. Es gibt aber, glaube ich, auch noch ein paar andere nette Sachen, die in der Popkultur, zumindest in wirklich nerdigen Kreisen, immer mal wieder auftauchen, außer 42 als Antwort auf sehr, nun ja, wenig spezifisch gestellte Fragen. Mhm. Handtücher und einem depressiven, suizidalen Roboter namens Marvin.
Ja, es gibt zum Beispiel noch den sogenannten, den pangalaktischen Donnergurgler. Das ist ein Cocktail, der in dem Hitchhiker's Guide, also in dem Per Anhalter durch die Galaxis, beschrieben wird.
Kannst du den Namen bitte nochmal sagen?
Pangalaktischer Donnergurgler.
Der pangalaktische Donnergurgler hat 6 cl Wodka, 2 cl Gin, 1 cl Rum, aber braunen Rum, ein Tropfen Rum, der mehr als 70% Volumen hat. Dann kommen da noch 3 cl Litchi-Likör rein und 2 cl Pepino-Kaktus-Likör und 2 cl Ananassaft.
Ich glaube, der ganze Cocktail wird seinem Namen gerecht. Der wird ganz schön knallen.
Der angeblich stärkste Drink der Galaxis.
Der wird auch ganz schön knallen bei dem, was reinkommt.
Ja, es gibt natürlich auch noch andere Rezepte. Also es gibt auch Rezepte mit Blue Curaçao, Wodka, Tequila Silver, Zitronensaft und so weiter. Aber ich fand einfach dieses Wodka, Gin, Rum, ein Tropfen Rum mit mehr als 70% Umdrehungen, Likör, Ananassaft.
Ja.
Großartig.
Im Buch wird der mit ganz anderen Sachen beschrieben, aber ich finde das Rezept hervorragend. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr genau, was es waren. Es waren nämlich keine Sachen, die man so auf der Erde finden würde. Es gibt noch was Spannendes, und zwar den Babelfisch. Ich meine, ihr habt alle schon mal von garantiert mal irgendwie so nebenbei gehört, dass es so einen Babelfisch geben soll oder sowas ist. Das ist ein klitzekleiner Fisch, den setzt man Leuten ins Ohr.
Mhm.
Und der hilft einem, also der Person, die dieses Tierchen im Ohr sitzen hat, andere Leute zu verstehen. Und zwar andere Sprachen, die man noch nie gehört hat. Setzt sich halt aus dem Fisch zusammen und Babel wie Babylon in dem Falle. Weil das sollen ja ganz viele verschiedene Sprachen gewesen sein. Und das kleine Tierchen hat, glaube ich, sogar eine ganze App, quasi so berühmt gemacht, nämlich Sprachenlernen mit Bubble. diese Sprachlern-App, genauso wie Duolingo oder sowas, aber eben Bubble ist da davon inspiriert.
Falls Menschen von Bubble zuhören, ihr dürft uns sponsern.
Oh ja, gerne.
Ja, genau, also der Bubblefisch ist einfach großartig. Ich glaube, den bekommt Arthur auch direkt als erstes von Ford, wenn die auf dem Vogonen-Raumschiff sind, ne?
Ja, ziemlich schnell, genau. Also ziemlich schnell einfach ins Ohr gesteckt und er erschreckt sich sehr, weil das sehr kalt und glitschig ist.
Aber danach versteht er jede Sprache, die gesprochen wird. Ist einfach großartig.
Ja. Und diese kleinen Fischchen ernähren sich davon, also dass sie überhaupt überleben, ernähren sich halt dadurch, dass sie andere Sprachen hören. Und das an den, der sie gerade rumträgt, weitergeben können. Ziemlich cool. Okay.
Sehr cool. Okay, das ist jetzt schon wirklich eine ganze Reihe an sehr unwahrscheinlichen Dingen. Hast du sonst noch irgendwas?
Mir fällt noch was sehr Absurdes ein. Das ist ein ganzer Planet voller Matratzen, die dort Lebewesen sind. Und ja, genau. Es ist eines der sehr absurden Kapitel, wo es gar nicht um Arthur Dent oder sonst wen geht, sondern einfach nur so dazwischen geschmissen, wo es eben um diese Matratzen geht, die sich untereinander unterhalten und schawobeln und flabobbeln und was weiß ich nicht alles. Also Dinge tun, die keine Tätigkeiten aus unserer Sicht sein können.
Während du das erzählt hast, musste ich gähnen und habe mal kurz darüber nachgedacht, dass ich jetzt auch gerne mit meiner Matratze schabobbeln würde.
Siehst du?
Aber der Unwahrscheinlichkeitsdrive hält mich davon ab.
Aha. Er macht es momentan noch zu einem Problem anderer Juvis.
Ja, das stimmt, auffallend. Ja. Aber es ist ja schon wirklich eine ganze Liste an popkulturellen Sachen, die da Einzug gehalten haben, ne?
Ja, und ich glaube, aus den späteren Büchern sind auch noch einige Sachen dazu gekommen. Ich glaube, das Restaurant am Ende des Universums wurde nochmal bei Futurama aufgegriffen.
Was wurde nicht bei Futurama aufgegriffen? Ach, großartige Serie. Ja, das stimmt.
Also ich glaube, es wurde echt viel von Sachen davon ausgegriffen, ohne dass mir das jetzt bewusst wäre. Mhm. Ich meine, ich glaube sogar im Tesla oder so stand das anfangs dieses Don't Panic mit drin.
Das ist schön.
Also im Handbuch oder so. Das fand ich ziemlich cool. Also, das hat sich so durch alles, was so an Nerd so grob zusammenhängt oder der halbwegs mit Sci-Fi-Kram zu tun haben möchte oder hat, hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass in Star Trek was aufgetaucht ist oder in Star Wars, aber so alles, was so ein bisschen mal Humor beweisen kann, da ist das durchaus mal mit dabei gewesen. Mhm. In diversen Videospielen ist das natürlich auch immer mal irgendwie wieder angesprochen worden. Also mal findest du einfach nur irgendein Handtuch als Gegenstand in irgendeinem Rollenspiel, damit du weißt, wo es ist, ist dann der Kommentar darunter. Oder du kriegst ein Achievement, also einen Erfolg, bei wenn du Stufe 42 erreicht hast oder sowas. Also eigentlich was völlig unsinnig wäre. Also so. Du findest es immer wieder, vor allem 42. Mhm. Ganz vor allem 42.
Ja, also ich finde auch die ganzen Raumschiffe, die halt auftauchen, finde ich ganz cool. Also alleine die Herz aus Gold, also der Name alleine.
Das Raumschiff ist ein Turnschuh.
Ja.
Also zumindest laut Buch.
Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, der Name kommt nicht von ungefähr, weil der Kern des Antriebs war, das glaube ich, ein Goldstab. Mhm. In der Mitte des Raumschiffs war ein Goldstab. Und ja. Das ist einfach echt süß, auch wie die einzelnen Sachen ein bisschen so zusammenhängen und so weiter. Also das finde ich schon ganz, ganz, ganz niedlich.
Er hat sich dabei, auch wenn es viel Quatsch ist, erstaunlich viel Gedanken gemacht. Also es ist unfassbar viel Unfug, der aber trotzdem sehr in sich konsistent ist. Und selbst wenn es nicht ist, dadurch wieder konsistent wird.
Ja, also es sind zum Beispiel solche Sachen wie, du hast auf dem Guide vorne draufstehen, Don't Panic. Parallel dazu gibt es die Gefahr-O-Sensitiv-Brille, die sich bei Gefahr automatisch verdunkelt, sodass der Träger die Gefahr ja gar nicht sieht und damit auch nicht in Panik verfallen kann. Das sind einfach so Sachen, die, ach, das ist einfach wunderschön.
Es ist wie gesagt, ne, es ist durchdachter Unfug, der sich selbst wenn er nicht logisch ist, dann doch wieder logisch macht, indem es dadurch weiter funktioniert.
Ja, oder auch dieses Thema unendlicher Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Ne? Mhm. Da dreht sich ganz viel in diesen Büchern drum. Und im Endeffekt ist das ein unendlich schneller Computer, der einfach nur mit Unwahrscheinlichkeitsberechnungen beschäftigt wird. Und das ist so, was möglichst absolut unwahrscheinlich ist, also quasi unendlich unwahrscheinlich zu berechnen. Was einfach auf die Idee zu kommen, finde ich großartig. Das feiere ich halt einfach sehr. Und so Literatur gibt es heute auch leider überhaupt nicht. Also es gibt viel innovative Literatur. Es gibt auch in der Sci-Fi ganz, ganz tolle Sachen. Mhm. Aber so dieses Feuerwerk an absurden Ideen, wow. Nee,
die Autoren, die absurden Ideen, da die beiden Autoren, die ich dazu kenne, sind beide nicht mehr da. Ein bisschen schade ist.
Naja, Douglas Adams ist auch nicht mehr da.
Das meine ich ja. Einer davon ist er.
Ja, der andere wahrscheinlich Terry Pratchett, ne?
Ganz genau. Ja. Er hatte ähnlich absurde Ideen auf eine andere Art.
Genau, also Terry Pratchett war ja tatsächlich eher so ein bisschen, wie soll ich das sagen?
Philosophisch Fantasy.
Ja, ja auch, das meinte ich aber gar nicht, sondern wenn du Terry Pratchett die Scheibenweltromane liest, dann hast du, oder auch Good Omen ist auch ein Buch, das ich unglaublich liebe, weil ich auch Neil Gaiman sehr liebe, da hast du eher wirklich scharfe gesellschaftliche Beobachtungen, die sehr gut auf den Punkt gebracht sind und überspitzt und übertrieben werden. Bei Douglas Adams sind es einfach absurde Weiterentwicklungen von Dingen, aber nicht, es hat einen ganz anderen Maßstab. Es geht einfach so weit ins Off und es ist so drüber, dass man fast schon nicht mehr sieht, wo es herkommt. Bei Terry Pratchett sieht man immer noch, wo die Kritik an der Gesellschaft dahinter ist, wo die sozialen Sachen sind, die er sehr scharfsinnig beobachtet hat und in seinen Büchern umsetzt. Und bei Douglas Adams habe ich eher das Gefühl, je weiter drüber und je weniger die Wurzel erkennbar ist, desto besser. Großartig. Ja. Beides sehr, sehr, sehr kreativ. Da hast du schon recht, ja.
Aber ja, da musst du halt zustimmen. Du sagtest ja gerade eben, dass sowas aktuell fehlt. Dem würde ich durchaus zustimmen. Also, dass solche Autoren, vielleicht sehen wir sie einfach nur nicht, gibt es bestimmt irgendwelche, dann sagt sie uns doch.
Ja, auf jeden Fall. Am besten wäre vielleicht per Twitter, oder?
Ah, per Twitter ist eine sehr gute Idee. Ja. Das könnte unserem Handle @Nerdflex tun.
Ja, das funktioniert auch bei Insta. Wir sind jetzt cool, wir sagen nicht mehr Instagram, sondern Insta. Ach
so, alles klar, Insta.
Ach, liebe Grüße an alle unter 14-Jährigen, die mir versuchen beibringen, Insta zu sagen. Ja, da haben wir auch das Handle @Nerdflex.
Ganz genau. Und wir haben natürlich auch noch eine etwas oldschooligere Methode, und zwar die E-Mail. Die da wäre
podcast.nerdflex@gmail.com.
Ja, genau.
Und wir wissen, das ist oldschool, aber lieber Hörer, der nicht unbedingt namentlich erwähnt werden möchte, wir haben uns gegen ein Postfach entschieden, weil 50% von uns leben auf dem Land, 50% von uns leben weit weg von einem Postamt mit Postfach und wir haben der Umwelt zuliebe die Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen werden, nur damit du uns einmal die Woche einen Brief schreibst. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben. So.
Ich glaube, das ist auch besser, weil sonst hätten wir ein Postfach auf den Cayman Islands rausgesucht und das wäre noch ungünstiger. Also.
Oder hätte ich Urlaub machen können.
Gut, okay, wir überlegen uns das vielleicht doch nochmal.
Ja. Ah, sehr schön. Ja, dann, Max, war wie immer ein Fest, eine Freude. Und du bist die 42 meines Lebens. Zumindest, wenn es um diesen Podcast und mein Nerdig geht.
Ja. Welche Frage gehört denn dazu? Du. Ah.
Du, Max.
Genau. Wir können nicht am gleichen Ort gleichzeitig existieren, wenn wir den Podcast aufnehmen. Zumindest derzeit.
Ja, das stimmt auffallend, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Außerdem ist das wahrscheinlich auch ganz wichtig, damit es keine Erschütterung der Macht gibt.
Ganz richtig.
Ja, dann würde ich sagen, pass auf, dass dich kein Zombie beißt und achte auch irgendwie auf weiße Mäuse.
Ich werde mir einen kleinen Problem anderer Leute Generator bauen.
Sehr gut, sehr gut. Dann bist du ja unsichtbar. Ja. Kannst mit deinem Babelfisch schön lernen. Und obwohl, das ist jetzt was mich noch interessiert. Ich weiß, wir sind schon in der Verabschiedung und das kommt jetzt aus nichts. Sorry, Max, aber welche Sprache würdest du gerne lernen?
Ich habe es mal mit Japanisch probiert. Wenn ich die verstehen würde, wäre das sehr praktisch.
Mhm, okay. Cool.
Würde ich gerne mal lernen.
Ja. Ich habe mal versucht, Spanisch zu lernen.
Ich mache den offensichtlichen Witz nicht.
Ach, ich kann ein Bier bestellen.
Okay, das ist...
Aber für mehr hat es nicht gereicht, weil ich steige...
Für mehr Bier oder für mehr,
sowohl,
mehr Worte?
Sowohl das eine als das andere. Ich kann nur sagen, una cerveza, por favor. Aber bei zwei hört es schon auf, auch was die Mehrzahl dann angeht und so. Das Ding ist einfach, man lernt ja relativ früh rechts, links, geradeaus, wie komme ich zum Bahnhof und so weiter. Und an dem Punkt steige ich aus. Meine Motivation ist weg.
Ich wollte gerade fragen, ob du am Bahnhof aussteigst, aber ja. Gut, das verstehe ich. Also du hast ja dann das Nötigste, was du brauchst, ne?
Ach, Max.
Ja, was denn?
Der war gut. Der war gut. Den lassen wir so stehen. Ja, dann trotzdem würde ich sagen. wir hören uns, wir sehen uns und liebe Hörwesen da draußen, genießt den Juli ohne uns.
Ja, ihr werdet das schaffen, weil wir kommen dann.
Dem August, Entschuldigung, was bin ich für.
Genau.
Wir hatten ursprünglich vor, das mal im Juli zu machen, aber haben uns jetzt für den August entschieden, weil wir im Juli mache ich München Urlaub, im September mache ich Disneyland und Niederlande Urlaub und dazwischen brauchen wir dann die Aufnahmepause, damit das mit dem Spooktober funktioniert. Weil, ja. Freunde der Sonne, wir haben 5 Veröffentlichungen vor, 5 Episoden im Oktober. Eine besser als die andere, so wie ihr es von uns kennt. Wir kommen immer auf den Punkt, wir verzetteln uns nicht. Wir sind auch jetzt nicht gerade schon fast 5 Minuten in der Verabschiedung oder so. Nein, nein.
Nein, nein, nein. Ja. Wir sind ja eigentlich doch nicht. Wenn du drauf kommst.
Ja, wie gesagt, Max, Zombies, weiße Mäuse, du weißt Bescheid. Pass auf dich auf.
Habe ich vor.
Genau.
Und ihr auch, lieben Zuhörer. Meine Güte, auf euch aufpassen sollt ihr. So, habt ihr gehört. So geht das.
So aber.
Ja, und jetzt?
Tschö.
Tschüss.
Ist eigentlich jemals geklärt worden, auf welche Frage das die Antwort ist?
Im Film glaube ich schon. Aber in den Büchern gibt es nur Vermutungen.
Recherche, Max, was ist die Vermutung? Es ist Jahre her.
6x7.